Unter Heiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Unter Heiden. Mein Name ist Justus Geilhufe und ich wollte gerade sagen, telefoniere, aber wir sind einfach weiter im Gespräch mit Nina Heeremann. Nur zur Orientierung, die zweite und die dritte Folge nehmen wir tatsächlich einfach direkt hintereinander auf. Wir lassen trotzdem die Pause dazwischen, einfach weil das wichtig ist, aber wir haben einfach beschlossen, weiter zu reden, weil wahrscheinlich wir gerade viel mehr an auch Gemeinsamkeiten entdecken, als wir das ursprünglich eigentlich gedacht hatten. Und Frau Heeremann hat irgendwie in dem Moment, wo wir auf Pause und dann auf Schluss gedrückt hatten, gesagt, ihr fällt da so viel gerade auf, warum sollen wir nicht einfach drüber weiterreden? Und vielleicht reden wir noch ein Stück weit mehr über meine Biografie und das, was sie geprägt hat, als wir eigentlich vorhatten. Aber erstmal herzlich willkommen, Frau Heeremann.
Danke, schön wieder da zu sein.
Ja.
Ja, also Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Ich war diejenige, die gesagt hat, ich möchte eigentlich noch mehr über Ihr Leben hören, weil alles, was Sie über die Kindheit Ihres Vaters erzählt haben, hat mich sehr berührt und irgendwie so viel in mir zum Klingen gebracht, weil ich mich also erstens mal natürlich wiedergefunden habe in der Prägung durch den Widerstand. Also ich bin 72 geboren, da war natürlich der Zweite Weltkrieg noch ein bisschen näher, aber als Kinder haben wir in Westdeutschland sehr, sehr viel, das kann, glaube ich, jeder, der im Westen aufgewachsen ist, bestätigen, dass man fast zu viel über die Nazizeit gehört hat und über sonst kaum was. Aber das also hat mich als Kind total bedrückt. Wie kann das sein, dass die große Mehrheit meines Volkes diesem Mann hinterhergelaufen ist und so viel Unglück über die Welt gebracht hat? Und dadurch, dass wir Widerstandskämpfer in der Familie hatten, über die meine Mutter vor allen Dingen viel geredet hat, hat mich
die das... Die waren auch katholisch oder ist das eine evangelische...
Nee, katholisch.
Ja.
Katholisch. Also das hat mich halt als Kind sehr bewegt. Ich glaube auch, weil es meine Mutter so bewegt hat, was wäre, wenn sowas wieder passiert? Wie stelle ich sicher, dass ich nicht der Masse hinterherlaufe? Aber dann, was mich eben auch... Also ich finde das extrem spannend, dass ihr Vater, dessen eigener Vater letztlich dann von den Kommunisten umgebracht wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, also ausgehungert wurde, durch einen Priester so geprägt wurde, dass er selber sich eben diese fundamentalen Fragen des Lebens gestellt hat, obwohl er ja eigentlich kaum genug zu essen und zu trinken hat. Also man könnte ja vermuten, dass wenn man erstmal ums Überleben kämpft, man sich nicht so tiefe Fragen stellt, trotzdem hat er das.
Ja, und das war die Prägung auch dieser Familie. Also er hatte...
Also war Ihre Großmutter sehr aktiv, also sehr gläubig und war die Familie selbst im Widerstand gewesen? Also wie... Ja, nee, also, ihre Großmutter muss ja da auch eine Rolle... Ah nee, die waren ja in der NSDAP.
Genau, also ich glaube, das ist keine Lüge, sondern ich glaube, dass das wirklich so war. Es gibt tatsächlich auch die Erinnerung an eine Meißner Vase, die meine Großmutter irgendwann mal meinem Großvater vor die Füße geknallt hat und sie ist dementsprechend kaputt gegangen,
wow.
weil er wieder zu so einem Parteitreffen gegangen ist, wo sie gesagt hat, das ist so das Allerletzte und das ist sowas
wow.
so bescheuert.
Also ihre Großmutter hatte den Riecher, dass das falsch ist.
Ja, aber damit ist sie, glaube ich, auch keine Heldin. So, aber ich glaube, es gab, glaube ich, da schon auch einen Konflikt zwischen den beiden. Aber das war nichtsdestotrotz ist unsere Familie so eine ganz klassische von den Familien gewesen, die nicht nur irgendwie einfach nichts irgendwie dazu beigetragen hat, sondern die bei gewissen Sachen auch einfach gesagt hat, dann okay, dann machen wir das mit. Und das ist so. Und die Prägung, die mein Vater erlebt hat, war natürlich irgendwie seine Mutter und war natürlich auch, glaube ich, ein Pfarrer, der zur damaligen Zeit wirklich auch gut war und eine Jugend, eine kirchliche Jugend, die ihn stark geprägt hat. Das ist ein DDR-Phänomen und bis heute ein ostdeutsch-kirchliches Phänomen, die sogenannte junge Gemeinde. Also das,
weiß ich gar nichts drüber, könntest du
ja erzählen. Ja, das ist etwas, was Westdeutsche immer irritiert, weil sie diese Wortkombinationen nicht verstehen, weil das auch so mega nach 70er Jahre so Post-68er Ästhetik irgendwie klingt, so wie neues Liedgut oder so. Aber die junge Gemeinde ist ein ostdeutsches Phänomen, weil die ostdeutschen Christen natürlich wahnsinnig schnell gemerkt haben, dass sie aus Schule und anderen gesellschaftlichen Bereichen herausgedrängt werden und auch mit Konsequenzen leben müssen und zwei Dinge eigentlich brauchen, nämlich ein größeres Verständnis ihres Glaubens und eine stärkere Gemeinschaft im Glauben. Und das hat dazu geführt, dass in dem Moment, wo der Staat den Religionsunterricht verboten hat, der Religionsunterricht einfach in der Kirche stattgefunden hat.
Toll.
Und wir deshalb bis heute eben Kinder haben, die ab dem Vorschulalter einmal in der Woche Unterricht in der Gemeinde haben. Die sogenannte
Großartig.
Christenlehre.
Das haben Sie bis heute?
Das haben wir bis heute. Also wir haben es, oder meine Mitarbeiterin hat es in Kinderkirche umbenannt, aber es ist die Christenlehre. Also seit ab der ersten Klasse bis die Konfirmation ist, haben die Kinder bei uns Unterricht. Und es gibt eben die junge Gemeinde, die nach der Konfirmation beginnt, die das erste Mal selbstverantwortetes Glaubensleben von Jugendlichen sein soll. Und diese junge Gemeinde stand in der Zeit, wo mein Vater jung war und eben Teil der jungen Gemeinde war, sehr unter Druck. Da wurden tatsächlich Leiter von jungen Gemeinden oder auch Jugenddiakone tatsächlich verhaftet und saßen im Gefängnis, weil die junge Gemeinde von der SED als amerikanischer Agent bezeichnet worden ist oder als westlicher Agent. Und das war so die große Zeit von wirklich so Kirchenkämpfen. Und das hat mein Vater sehr geprägt, aber was mein Vater eigentlich viel mehr geprägt hat, und jetzt gucke ich so nach oben an meine Wand, das ist beispielsweise jemand wie sein Großvater gewesen, der sozusagen jetzt seinen Betrieb, seinen Sohn, seine Töchter, also im Prinzip wie so ein Hiob, also das hat mein Vater auch, sagt er bis heute, ist so Arno Geilhufe, kam ihm vor wie Hiob.
Weil der hat 1945 überlebt.
Der war eben nicht ins Gulag gekommen, aber seine beiden Töchter, seine beiden Söhne die waren eben in diesen Lagern und eben alles, was er aufgebaut hatte, war weg. Also dieser Betrieb, die Häuser, die Grundstücke. Also es war alles, also das gesamte Lebenswerk war dahin. So.
Ja.
Und der saß abends immer da, und davon gibt es eben ein Foto, was über meinem Schreibtisch in meinem Amtszimmer hängt, und las in einer ganz großen Luther-Familienbibel. Und sozusagen jeden Abend saß er da und las in dieser Bibel, und mein Vater hat sich immer, oder das war etwas ganz Prägendes für meinen Vater, wie dieser, also Hiob-artige Großvater, dem viel Leid, wir wissen alle, aus welchen Gründen dieses Leid passiert ist, aber nichtsdestotrotz, der viel Leid gerade erfuhr, irgendwie in diesem Gotteswort nach etwas suchte. Ob er es bekommen hatte oder nicht, das, glaube ich, hat die Frage stand gar nicht zur Debatte, es war gar nicht zur Frage. Aber was mein Vater eben beobachtete, ist, wie dieser Mann eben immer wieder zu dieser Bibel zurückkehrte und immer wieder abends diese Bibel aufschlug und leise und stumm mit so einem langen Bart eben über dieser Bibel saß. Und das waren, glaube ich, Dinge, die meinen Vater ganz sehr geprägt haben, weil das ja auch was Frommes hatte. Also, das so hier würde man vielleicht auch sagen, so ein bisschen was Erwecktes.
Das Wort Gottes denken.
Genau,
meine Seele klebt am Boden, durch dein Wort belebe mich. Also dieses Suchen nach dem Wort Gottes in meiner dunklen, tragischen Situation, in das hinein Gott dann durch sein Wort seinen Trost spricht und das Licht schenkt.
Ja, und damit hatte eben, glaube ich, mein Vater etwas, und das ist auch eine Prägung, ich rede ja immer noch so viel über meine Familie, aber das hat eben so viel mit mir zu tun. Dadurch hat mein Vater durch so eine Lebenspraxis seiner Familie etwas mitbekommen, was wir heutzutage als ganz fromm bezeichnen würden, was mein Vater aber nie so empfunden hat, sondern er hat einfach erlebt, dass eben in solchen Zeiten und unter diesem größtmöglichen oder größt auch nur denkbaren so auch Widerspruch des Lebens und auch Scheitern so irgendwie Gott dennoch da ist, in Form seines Wortes. Und dieser Großvater war so wie so eine biblische Figur. Gerade auch, weil er natürlich eine Mutter hatte, die, also das ist das geflügelte Wort unserer Familie geworden, was wir, also natürlich war es irgendwann der Running Gag, aber das geflügelte Wort von meiner Großmutter war, es ist alles scheiße.
Oh,
es ist alles, also der Mann ist weg, also es gibt kein Geld, es gibt keine Ehe, diese Familie hängt am seidenen Faden. Das war das geflügelte Wort, es ist alles scheiße. Und eben so einerseits diese Mutter zu haben, die mit letzter Kraft versucht, irgendwie dieses Überleben hinzukriegen, also sowohl mental als auch irgendwie physisch. Und irgendwie diesen Großvater und dann auch die Tanten, die aus der Kriegsgefangenschaft oder die aus der Gefangenschaft dann zurückkehrten. Und die eben immer diese Buben und diese Kinder mit in die Kirche genommen haben. Und einfach so, einfach weil man das so machte, weil das eben so war, weil man eben, also wo soll denn sonst irgendwas fürs Leben herkommen, wenn nicht Sonntagmorgen halt von dort, so.
Ja, aber ich meine, gleichzeitig, und das, also so selbstverständlich ist das ja gar nicht, weil der Preis, den ihre Familie dafür bezahlt hat, dass sie weiterhin am Glauben festgehalten hat, der war ja unglaublich hoch.
Ja, ich glaube, das war dann tatsächlich ein bisschen einfach, weil es gab auch wirklich nichts mehr zu verlieren. aber es stimmt schon. Sie haben da schon was bezahlt.
Ihr Vater durfte nicht auf die weiterführende Schule und das finde ich eben. Das beeindruckt mich so unglaublich an allen Christen aus der ehemaligen DDR, dass die sich ihren Glauben was haben kosten lassen müssen. Und auf unserer Seite hat ja kein Mensch die Kirche abgesperrt, sondern es ist der Wohlstand, der uns hat glauben lassen, ach, den lieben Gott, den brauche ich eigentlich nicht. Und wir haben aus lauter Wohlstand den Glauben verloren.
Aber es ist ja trotzdem, und das ist ja eben etwas von diesen vielen Widersprüchen, die das Leben bereithält, denn ich merke, dass ich das den Westdeutschen ja auch nicht vorwerfen kann. Also ich merke ja, dass ich daraus auch keinen Vorwurf formulieren kann. Ich kann nur beobachten, dass es so geworden ist, ne?
Ja, und ja, aber ich beobachte, dass ich kenne ja die Katholiken besser, dass diejenigen, die aus dem Osten kommen, einen viel tieferen, klareren Glauben haben.
Das wollte ich auch jetzt nochmal dazu sagen. Wir machen ja immerhin noch so 10, 11, 12% in manchen Gegenden aus. Was ein wirklich beeindruckendes Lebenszeugnis ist, sind ostdeutsche Katholiken. Also das, also gerade noch mal auf dem Land, also so in der Stadt gibt es ja manche Zuzügler und man kann sich etwas einfacher zusammenfinden, aber diese 3% hier in Sachsen, also die irgendwo in der Provinz über weiteste Strecken ohne irgendein Vermögen oder irgendwelche großen Infrastrukturen ihr Glaubensleben aufrechterhalten, das ist etwas Beeindruckendes, das kann man schwer in Worte fassen. Wirklich, also von denen kann man wirklich viel lernen. Und jetzt komme ich zurück. Und das ist das andere, was ich gelernt habe, war das, was meine Mutter gelebt hat. Denn das im Prinzip genau das Gleiche fängt dann wieder bei meiner Mutter an. Meine Mutter hat Lehramt studiert. Und es war eigentlich relativ klar, dass eine Pfarrersfrau, es gab ja nur staatliche Schulen, wenn, vielleicht wird sie Lehrerin werden können, aber sie wird es ihr Leben lang im Grunde sehr schwer haben, an sozialistischen Schulen als Pfarrersfrau irgendwie zu sein. Und da hat sie eben auch, also mein Vater dann geheiratet und die beiden haben dann Also sie hat dann einen Doktor noch gemacht, jetzt kommt so eine Rückkopplung.
Ja. Bin ich wieder da?
Ich höre sie die ganze Zeit, nur ich höre mich auch, nur bei ihnen auch.
Jetzt müsste es wieder gehen, oder?
Ja, jetzt genau, jetzt höre ich es nicht mehr. Super.
Ja.
Ja.
Nochmal, müsstest du nochmal neu ansetzen.
Ja, ich klatsch mal. Bei meiner Mutter war das dann genauso, dass sie eben auch durch die Lebensentscheidung meines Vaters in ihrer eigenen Art zu leben neu sich orientieren musste. Als Pfarrersfrau an einer staatlichen Schule war das nur schwer denkbar. Und sie hat dann die Möglichkeit gehabt, in der Musikwissenschaft zu promovieren und hat dann erst als Lektorin gearbeitet und hat dann eben an der Kirchenmusikhochschule unsere angehenden Organisten und Kantoren in Musikgeschichte ausgebildet. Und das war dann immer so, also das war so, waren so kleine Anstellungen, die sie mit ganz hohem Engagement und Anspruch getan hat. Aber sie war eben durch und durch wirklich so die klassische Pfarrfrau. Also so wie man das in so Büchern liest. Also,
ja, sie sind lustig, wie man das in Büchern liest. Unser einer hat solche Bücher nie gelesen. Also wie muss man sich eine klassische Pfarrersfrau oder Pfarrerfamilie in der DDR vorstellen?
Naja, das, worum es geht, ist immer die Berufung des Vaters.
Aha.
Also das haben wir als Kinder und da hatten wir eben das Glück, wahnsinnig tolle Eltern gehabt zu haben, mit denen das auch seelisch machbar war. Also das gesamte Familienleben von dem Pfarrberuf des Vaters geprägt sein zu lassen, ohne dass man irgendwann wahnsinnig geworden ist, weil man den Besuch noch machen musste und weil man nochmal an die Tür gehen musste und so weiter.
Weil eigentlich ja die ganze Familie diese Berufung lebt, gell?
Und das ist die Konsequenz, aber das haben meine Eltern so hingekriegt, dass wir als Kinder bis heute sagen, wir hätten es uns eigentlich nicht schöner vorstellen können. Aber das hing daran, dass mein Vater es mit einer ganz großen Bescheidenheit und auch Demut gemacht hat, aber es lag vor allem auch daran, dass eben meine Mutter diesen Lebensentwurf mittragen und leben wollte und nicht nur den Rücken meines Vaters freigehalten hat, sondern dafür gesorgt hat, dass diese Familie nicht nur kein Problem darstellt, sondern ein aktiver Teil dieses Pfarrerlebens ist. Und das ist natürlich für die katholische Bubble schwer vorstellbar. Und es ist natürlich auch eine permanente Grenzüberschreitung, die ich ja bei meiner Familie jetzt genauso erlebe. Ich merke ja, dass es objektiv gesehen zu viel ist, was wir unseren Kindern zumuten. Oder dass es zumindest wirklich viel ist, was unsere Kinder tun, weil das ist sozusagen bei uns als Familie so gewesen und ist jetzt heute bei meiner Frau und meinen Kindern so. Es gibt ja beispielsweise keinen freien Tag. Also meine Frau guckt mich immer so freitagnachmittags an und sagt so, ja, alle anderen Familien gehen jetzt ins Wochenende. Und bei uns fängt eigentlich die Arbeit gerade erst richtig an. Und das haben meine Eltern so toll hingekriegt, dass wir als Familie eben so ein, ja, man könnte sagen, so ein Zeugnis vielleicht irgendwie waren, was eben nicht hieß, dass wir das perfekt hingekriegt haben, aber dass man irgendwie an unserem, oder vor allem an dem Bemühen meiner Eltern irgendwie abgespürt hat, das ist der Versuch, als Familie für Christus zu leben. Also um jetzt in ihrer Terminologie zu bleiben, oder sozusagen in den Formulierungen zu bleiben, die sie verwendet haben, für ihre Biografie. Das war der Versuch unserer Familie und meiner Eltern. Meine Frau und ich buchstabieren das jetzt mit zwei berufstätigen Menschen. Also meine Eltern
haben das... Ach, ihre Frau ist auch... berufstätig.
Ja, also meine Eltern haben das buchstabiert mit im Prinzip einer Hausfrau, einer richtigen Pfarrfrau und einem Pfarrer und drei Kindern. Und wir buchstabieren das jetzt als Ärztin und als Pfarrer.
Ach, Ihre Frau ist Ärztin, das ist ja ein Fulltime-Job.
Und ja, und da, das, genau, kostet viel Kraft. Aber wir erleben das tatsächlich auch als ein Geschenk, dass das A möglich ist, also dass meine Frau beispielsweise auch in ihrem Beruf, also sie ist ja in der Geburtenstation und in der Frauenheilkunde, dass sie dort als Ärztin auch etwas von ihrem Glauben zeigen und von uns als Pfarrfamilie tun kann. Und gleichzeitig eben in der Art und Weise, wie wir verheiratet sind und eben leben, etwas zu unserem Leben dazukommt, was wir auch nur als Gnade beschreiben können. Also das fängt damit an und das ist natürlich so das ganz Evangelische und dieses ganz, also natürlich auf dieses Pfarrhaus, was ja seit 500 Jahren so ein ganz auch sehr, sehr deutscher Ort von nicht nur Glauben, sondern auch so von Kultur etc. ist. Wir ziehen hier hin. Unser zweites Kind war gerade geboren und auf einmal standen zwei Frauen aus der Gemeinde, also eine ist katholisch, das ist dann auch die Patentante von unserem Sohn geworden, von unserem zweiten Sohn geworden, und eine ganz aktive Frau aus unserer evangelischen Gemeinde, die standen einfach bei uns vor der Tür, klingelten und sagten: Frau Geilhufe, Ihr Mann ist doch immer weg und Sie haben gerade das Kind, also wenn Sie wollen, wir können gerne mal Ihre Kinder nehmen oder vielleicht brauchen Sie anderweitig Hilfe und wir wollen Ihnen nur sagen, dass Sie die von uns bekommen können und Sie jederzeit sich bei uns melden können.
Wie toll.
Und das ist eben so das, was um das evangelische Pfarrhaus herum ist, was mit dem Priesteramt und mit der Art und Weise, wie die katholische Kirche den Dienst an Gottes Wort und an der Gemeinde versteht, gemeinsam hat, was aber eben in einer anderen Form, und ich glaube, dass man eine solche andere Form ernst leben kann, etwas von, also nicht nur von Zeugnis von Gottes Wort, sondern auch von einem wirklichen Gemeindeaufbau und einer auch persönlichen Erfüllung derer, die sie tragen, finden kann, was eben, und da komme ich zu meiner Biografie zurück. Für mich eben das Überzeugende war, wo ich merkte, das möchtest du eigentlich für dein Leben auch haben. Ich war in der Schule.
Ja, weil jetzt kommen wir zurück. Also Sie kommen aus diesem sehr gläubigen Elternhaus, sind aber 1990 geboren. Das heißt, als Sie mit der Schule fertig waren, war es so ähnlich wie 2007 oder so. Vermute ich mal.
Genau, acht.
Okay. Ja. Also, in einer total kapitalistischen Welt mittlerweile, Sie hätten mit ihrem Intellekt und Ausbildung, Sie hätten ja genauso gut entscheiden können, ich gehe jetzt nach Harvard und studiere da Jura und,
und verdiene gegangen,
Millionen.
Genau.
Ja, genau. Ja, aber Sie hätten sich nicht für Theologie entscheiden müssen, sondern Sie hätten ja genauso gut in Leipzig Wirtschaft studieren können und Millionen scheffeln. Übrigens, aber genau dagegen haben Sie sich entschieden.
Das stimmt, aber nur ein kurzer Side-Fact. Das ist einer der großen Filmfehler von The Prince of Bel-Air, weil Carlton, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Princeton Jura studiert. Und in Princeton gibt's das gar nicht. Aber es kann auch sein, dass ich mich jetzt irre, aber ich glaube, das ist einer der großen Filmfehler von einer ansonsten wirklich sehr tollen Serie. Aber tatsächlich habe ich am Ende der Schulzeit überlegt, ob ich Jura studiere, weil gar nicht, also da gab es keine Tradition bei uns in der Familie, aber meine Eltern haben immer sehr deutlich gemacht, dass es so grundständige Berufe gibt.
Ja.
Also, dass es so, dass es Lehrer, Arzt, Pfarrer, so, ne, Richter, dass es solche Dinge gibt und vieles andere sehr wertvoll ist, aber dass eigentlich man in der Grundorientierung eigentlich bei diesen, ja, sich bewährten Entwürfen immer mal schauen sollte. Und genauso, also, ne, meine Schwester hat auch Lehramt studiert, mein Bruder hat Lehramt studiert, ich habe Pfarramt studiert. Das, also irgendwie sind wir doch dann so geprägt, dass, also da scheint etwas hängen geblieben zu sein. Jura hatte aber für mich einfach dieses, dieses, man kann damit sehr viel verschiedene Dinge tun.
Ja, das war auch meine Aus meine.
Ja.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, was Jura am Anfang, A, hat es einen großen Sex-Appeal, weil man einfach unglaublich viel lernt und wirklich viel kennenlernt und man auch eine Befähigung tatsächlich auch in einer, also im lebenswirklichen Sinne mitbekommt. Aber es hat eben auch so etwas, du lernst etwas ganz Ordentliches und kannst, hast aber noch Zeit, dir zu überlegen, was du damit machen willst, bis hin
Genau,
einfach
ja, das
dazu.
war genau meine Motivation.
Ja, das glaube ich. Und
Aber, was ich jetzt an Ihnen faszinierend finde, Sie hätten doch, also vor allen Dingen, es war klar, Sie wollen heiraten, Kinder kriegen, da könnte man doch sagen, jetzt will ich einen Job, mit dem ich so viel Geld wie möglich verdiene und dann kann ich ja nebenher noch schön missionieren oder so.
Ja.
Stattdessen haben Sie ganz bewusst auf eine finanziell lukrative Karriere verzichtet, um sich ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Und
Ja, das
das
war,
ist
also
doch.
ganz so klar war es noch nicht. Tatsächlich gab es auch bei mir über eine gewisse Zeit die Frage, und das hängt jetzt mit dem nächsten Schritt zusammen, ob heiraten und Kinder kriegen tatsächlich die Berufung ist. Ich bin nach dem Abitur in eine der französischen Archegemeinschaften gegangen.
Ja, vom Jean, ja,
Und habe einen,
Jean-Vanier.
habe.
Vielleicht für manche Leute nicht klar, was die Arche ist.
Wollen Sie es in drei Sätzen mal sagen oder in
Ich glaube, es
fünf?
können Sie besser, wenn Sie da
Also,
gelebt haben.
vor ähnlich wie das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, es gibt eine Not in der Gesellschaft und die Kirche reagiert darauf. Es gab im 19. Jahrhundert die große soziale Frage. Die Kirche gründet Kongregationen, die die soziale Frage behandeln und sich ihrer annehmen. Und Jean Vanier ist ein französisch-kanadischer Marineoffizier gewesen, der irgendwann in Frankreich vor vielleicht mittlerweile etwa 100 Jahren, etwas weniger, vielleicht 90, 80 Jahren, einen Ruf verspürt, den Menschen, die in dieser Gesellschaft wirklich völlig am Rand und im schlimmsten Sinne des Wortes am Rand stehen, zu helfen, nämlich den geistig und körperlich Behinderten, den Eingeschränkten, die damals entweder gar nicht behandelt wurden oder einfach in Psychiatrien am Bett gefesselt waren. Also im Prinzip ähnlich wie in der DDR später auch noch, die keinerlei Wert für die Gesellschaft der damaligen Zeit hatten und deshalb unter schlimmsten Umständen einfach abgeschoben lebten. Und dieser Jean Vanier, ein ganz, ganz gläubiger und lebendiger Katholik, hat gesagt, es kann sein, dass die Berufung meines Lebens ist, mit diesen Menschen zusammenzuleben. Also nicht nur sie zu besuchen und irgendwie medizinisch zu versorgen, sondern vielleicht ist der Ruf meines Lebens, mit diesen Menschen zusammenzuleben. Und eine Erfahrung, die er gemacht hat, war für mein Leben und dann auch für die Entscheidung, Pfarrer zu werden, ganz entscheidend. Er kauft ein ganz kleines Haus und zieht mit zwei, ich glaube, Jean-Philippe und einem anderen, dessen Namen ich vergessen habe, zieht mit zwei geistig behinderten Menschen zusammen. Und was er irgendwann, also ne, die haben kaum Geld, die haben, er kann weder ein Haus decken, noch wirklich kochen, noch einen Gemüsegarten anlegen, aber irgendwie funktioniert es. Und es kommen andere Behinderte dazu und es kommen vor allem auch andere dazu, die so leben wollen wie er, weil sie sagen, das ist gut, so zu leben. Und die Erfahrung, die Grunderfahrung seines geistlichen Lebens ist, dass er sagt, ich habe mir mein Leben lang vorgenommen, diesen Menschen etwas zu helfen und für diese Menschen etwas zu tun, weil die ja nichts tun können. Und ich erfahre, dass diese Menschen, dass ich nicht etwas für sie tue, sondern diese Menschen etwas für mich tun.
Die Gegenwart
Und
Christi
ja, und
in
das,
den
was sie
Ärmsten.
sagen, nämlich mir Christus vor Augen zu bringen. Und Christus zu erleben und Gott zu begegnen. Und natürlich haben wir viel über Jean Vanier gelernt, haben wir viel, und da hatte ich den ersten geistlichen Begleiter meines Lebens, eine uralte Nonne, die in Afrika 50 Jahre lang in der Mission gelebt hat und dann in dieser Archegemeinschaft im Grunde so ihr Lebensabend verbringen durfte. Und zu der bin ich so zweimal die Woche gegangen und habe einfach über das Leben und den Glauben geredet. Und Sir Françoise, weiß ich bis heute noch.
Toll.
Und diese Zeit hat eben mir auch diese Erfahrung geschenkt, dass das Leben und Arbeiten mit und für Menschen, die nach unseren Kriterien vollständig auf unsere Hilfe angewiesen waren, nicht dazu führt, dass ich der Starke bin, der alles kann und jetzt eben generös sagt, komm, ich schenke dir etwas von meiner Zeit und von meiner Kraft, sondern irgendwann merkte, nein, der Beschenkte bin ich in dieser Lebensgemeinschaft. Und das hat mir etwas deutlich gemacht von dem, wer Gott ist und wie Jesus in dieser Welt uns begegnet und unser Leben verwandelt, weil ich tatsächlich eine Verwandlung meines Lebens erlebt habe. Und da aber sehr glücklich war und bis heute sehr dankbar über diese Erfahrungen bin, dass die Begegnung mit Gott war für mich kein Umsturz und etwas sozusagen Erschütterndes, sondern Jesus das erste Mal wirklich in meinem Leben als einen lebendigen Gegenüber zu erleben und zu entdecken und mit ihm leben zu können, hat dazu geführt, dass in meinem Leben etwas klarer wurde. Nämlich, und das war so dieses Sprichwort, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Es war wirklich schon immer klar, dass ich Pfarrer werden will. Also so, es war, das war ganz deutlich, dass das das ist, was mich treibt, und das ist die große Parallele, und ich glaube, deswegen haben wir uns auch so gefunden. Das, was mich in dieser Zeit umgetrieben hat und was mich bis heute bis ins Mark, also bis in jede Zelle umtreibt, ist die, vielleicht was man Mission nennen würde, das Erzählen von Gott in dieser Welt.
Also was und, mich...
Ja?
Nee, sagen Sie ruhig zu Ende.
Ja, und was mich... Also in dieser Zeit merkte ich, was ich tun will, ist in dieser Gesellschaft, aus der ich komme, und daher kommt dieses nach Sachsen zurückziehen als so eine Selbstverständlichkeit, in dieser Gesellschaft, aus der ich komme, wo im Grunde niemand von Gott etwas weiß, und zwar nicht, weil er sich gegen Gott entschieden hat, sondern weil er noch nie etwas von Gott gehört hat. In dieser unter diesen Menschen will ich etwas von dem erzählen, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe und was mir jetzt nochmal so deutlich vor Augen kommt. Ich möchte, so um in Ihrer Sprache jetzt, also um diese Parallele deutlich zu machen, ich möchte etwas von Gottes Wort unter die Menschen bringen.
Toll, aber also das ist tatsächlich die ganz große Gemeinsamkeit, aber dahinter steckt eine andere Gemeinsamkeit, die ich nicht erwähnt habe und die glaube ich, ganz wichtig ist für jeden von uns, der die Stimme Gottes im eigenen Leben sucht oder die eigenen Berufung sucht, ein Muster, was Sie gerade zum Leuchten gebracht haben, nämlich, Sie haben gesagt, dass Sie in dem Moment, wo Sie sich diesen Ärmsten der Armen jetzt im geistlichen Sinne zugewandt haben, diesen Behinderten, geistig Behinderten, also angefangen haben, diesen Ausgestoßenen zu dienen. Christus in diesen Menschen begegnet sind. Wie Jesus sagt, die Armen habt ihr immer bei euch. Oder was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das meint er ja ganz und gar wörtlich. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und sie haben gesagt, dass sie im Dienst an diesen Menschen, und zwar im Verschenken ihres eigenen Lebens, plötzlich Klarheit empfangen haben über das, wonach es sie im tiefsten ihrer Seele sehnt oder wozu es sie drängt. Ja. Und ich glaube, dass es stimmt, dass uns die tiefste Berufung natürlich schon Gott uns zuspricht in der Schöpfung, in dem Moment, wo er uns schafft, unsere Seele erschafft, da schon sein Plan für unser Leben drinsteckt, aber nochmal ganz besonders in der Taufe diese Berufung geschenkt wird. Und letztlich schlummert unsere Berufung, unsere von Gott geschenkten Gaben, das, was wir Charismen nennen, das schlummert seit der Taufe in uns und will in gewisser Weise freigesetzt werden. Ja. Und das Spannende an Ihrer Biografie, finde ich, und das war bei mir auch so, ich habe das nur nicht erzählt, ist, dass in dem Moment, wo Sie sich entschieden haben, anderen zu dienen, von sich wegzugehen, in dem Moment konnte das lebendig werden, weil Sie gottähnlich gelebt haben. Also das ist ja das Irre, dass Gott in sich unendliche Liebe ist, aber diese Liebe als sich selbst verschenkende Liebe lebt. Also genauso das klingt es jetzt vielleicht zu theologisch, wenn wir in die Dreifaltigkeit hineinschauen, dann ist der Vater mit nichts anderem beschäftigt, als sich selbst dem Sohn zu schenken. Und der Sohn schaut immer nur auf den Vater und schenkt sich dem Vater. Und wenn wir das beginnen nachzuahmen, von uns wegzugehen und uns anderen zu schenken, dann plötzlich wird uns klar, wer wir selber sind und wozu wir berufen sind. Die Parallele für mich war einfach, dass Sie erzählt haben, dass Sie als Jugendlicher, wenn Sie dann am Heiligabend noch einen Krebspatienten besucht haben oder am Sonntag, bei uns in der Familie war Lourdes sehr wichtig. Und mit 15, glaube ich, hat mein Vater mich das erste Mal auf so eine Behindertenwallfahrt mitgenommen. Das war damals nach Rom. 16 war ich da. Das war die schönste Woche meines Lebens. Ja. Und warum? Weil ich eine Woche lang einen behinderten Jungen, der Spina Bifida hatte, im Rollstuhl durch Rom geschoben habe. Und man würde doch denken,
dass klingt das nach nicht einer furchtbaren, anstrengenden Woche. Nee, nicht furchtbar, aber nach einer sehr anstrengenden Woche.
Genau, es klingt jetzt nicht nach so einem Traum. Also Phantasialand-Klänge spannender für ein Kind, ja? Aber nein, da war ich glücklich, weil ich mein Leben einem anderen schenken durfte eine Woche lang. Und dann später war das jedes Jahr der gleiche Erfahrung in Lourdes. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, einmal weiß ich genau, dass ich in Lourdes dachte, boah, wenn ich das mein Leben lang machen könnte, dann wäre ich mein Leben lang so glücklich wie in dieser Woche.
Das ist, das sind natürlich jetzt die großen Parallelen, ne? Das ist ja genau, fantastisch, das ist ja genau die Parallele. In der ersten Folge unseres Podcasts haben wir von dem heiligen Ignatius von Loyola geredet, beziehungsweise Sie haben das getan. Und der kommt ja zu seiner großen Lebensberufung dadurch, dass er im Krankenbett liegt, er war so ein jugendlicher Held, der alles konnte, stark und schön war, und auf einmal wird ihm sein Knie von einer Kanonenkugel zerschossen und er liegt gefühlt ein Jahr lang einfach nur rum. Und da, wo er rumliegt, gibt es nur zwei Bücher, es gibt im Prinzip ein Buch über Heiligenlegenden und es gibt einen Ritterroman.
Genau.
Und was der heilige Ignatius irgendwann feststellt, ist, wenn er sich vorstellt, wieder zurück in dieses Ritterleben, so wie in diesem Roman, zu gehen, dann ist er ganz aufgeregt und er freut sich da total drauf. Aber er merkt nach einer relativ schnellen Zeit, wenn die Gedanken dann aufhören, darum zu erkreisen, eine ganz große Ermattung und eine Leere und Müdigkeit. Und immer wenn er sich für sein eigenes Leben vorstellt, wie so ein Heiliger aus dem 5. oder 8. oder 9. Jahrhundert zu werden, der ganz arm ist, der nichts hat, der nur versucht, so wie Jesus zu leben, der ja sein ganzes Leben für andere da war, da merkt er, dass auch da er irgendwann aufhört, drüber nachzudenken, dass aber dann, wenn die Gedanken aufhören, darum zu kreisen, eine große Fülle und eine große, dass dort er merkt, etwas ihm gezeigt und offenbart worden ist, und so kommt er zu dieser Unterscheidung der Geister. Also die Frage, welcher Geist, was hat denn jetzt eigentlich zu mir gesprochen? Meine eigenen Sehnsüchte und die Kategorien, in denen die Welt funktioniert, oder das, was Gott ist und vielleicht auch für mein Leben will. Und das ist eben in dieser Erfahrung, und da muss man gar nicht die Trinität, denke ich, einfügen, sondern es reicht dieser Blick auf Jesus, wenn man für einen kurzen Moment, der ja auch immer so herausgehoben ist, erlebt man, es gibt Momente, wo man ein Stück weit so wie Jesus gerade leben kann, dann erlebt man, dass man von seinen eigenen Kategorien und von den Ansprüchen der Welt weggeführt wird, dorthin, wo etwas von einer größeren Tiefe und Wahrheit verborgen ist, die dann auf einmal deutlich wird. Und das ist genau der Grund, warum dieses sich mit der eigenen Berufung beschäftigen und sich vielleicht irgendwann auf Gott mal einzulassen, für viele Menschen so angstbehaftet ist, weil sie eben von der Art und Weise, wie ihr Leben bisher, aber vor allem wie diese Welt funktioniert, also mit höchster Wahrscheinlichkeit weggeführt werden. Und das ist natürlich erstmal etwas Furchterregendes, wenn man das Gefühl hat, ich habe mich eigentlich eingefügt in die Abläufe unserer Zeit. Und wenn jetzt es sein könnte, ich muss da raus und ganz anders funktionieren, dann bedeutet das ja, dann hat das ja viele und manchmal auch tiefgreifende Konsequenzen. Und das hindert ganz viele Menschen daran, sich mit der Frage nach Gottes Ruf in ihrem Leben zu beschäftigen.
Ja, und natürlich auch dadurch, dass viele Leute so ein falsches Gottesbild haben und denken, das habe ich als Kind immer gedacht, ja, wenn ich mich Gott zuwende, der will ja nur, dass ich auf alles, was Schönes verzichte.
So
Und
ist
das
es
ist ja
ganz
der
genau. Ja.
allergrößte Quatsch.
Ja.
Er ist das Leben in Fülle und hat uns geschaffen, damit wir das Leben in Fülle haben und will
Ja.
nichts anderes als unser Glück und alles, was er uns, was Jesus uns vorlebt und uns einlädt, nachzuleben, ist der Weg zur totalen Erfüllung, und Freude im Leben,
Ja.
nicht? Also Johannes Paul II. Hat das so schön gesagt, als er zum Papst gewählt wurde, war eines seiner ersten Worte, habt keine Angst. Und Be Papst Benedikt hat dann gesagt, Christus nimmt uns nichts und gibt uns alles.
Ja.
Er will uns nichts wegnehmen, er will uns nur beschenken.
Ja. Und das große Geschenk in meinem Leben war dann, dass ich habe dann in Jena angefangen, Theologie zu studieren. Also mir war wirklich ganz klar, dass ich dort, wo ich herkomme, also unter diesen Menschen, in diesen Gemeinden, aber tatsächlich auch unter diesen Heiden, die mein Leben so geprägt haben, so, ja, bei uns in Sachsen würde man vielleicht sagen, so meinen Dienst tun möchte. Und also das war irgendwie ganz klar. Das war ganz, ganz klar. Und dadurch, dass das so klar war, hatte ich dann für mich gesagt, ach, naja, wenn du, so in diesem jugendlichen Leichtsinn, ne, wenn du dein ganzes Leben eh wieder in Sachsen verbringst, dann kannst du ja jetzt deine Studienzeit auch irgendwie ein bisschen woanders verbringen. Und habe dann eben in Jena, was so ein bisschen so das Tübingen, man könnte das ein bisschen mit Tübingen vergleichen,
Interessant, ja.
so in den Ostdeutschen oder in den ostdeutschen Bundesländern ist. Also auch eine riesengroße, ganz tolle Philosophietradition, also ne, mit Hegel, die ja, also mit dieser Weimarer Klassik, die ja ganz viel mit Jena zu tun hat. Und da habe ich angefangen zu studieren, habe erstmal mich durch diese Sprachen gekämpft und hatte eben, das war das große Geschenk, dass ich eben selbst mit diesen Sprachen und mit Bibelkunde, ne, also wo man dann das ganze Alte Testament nicht wortwörtlich, aber in seinem Aufbau auswendig lernen muss. Und dann sitzt man einem Professor gegenüber und der sagt einfach, Jesaja 7, schießen Sie mal los.
Wahnsinn,
Also,
ja.
dass ich
Das ist die
merkte,
Stärke der Lutheraner. Das können die Katholiken nicht.
dass ich merkte, also selbst da drin finde ich Freude und Sinn und das war einfach ein riesengroßes Glück und ich hatte das Schöne in dieser Zeit war eben dieses Unbeschwerte und dieses Jungsein und vor allem diese Kraft, die man da noch hat und dass man also wirklich bis um 11, halb 12 in der Bibliothek sitzen kann. Und dann kann man sich trotzdem irgendwie mit drei Freunden noch irgendwie auf drei Bier treffen und man geht früh um 3 ins Bett und man schafft das aber trotzdem früh um 7 wieder aufzustehen. Und da, also so, das war so eine erfüllende Zeit für mich. Vor allem auch, weil ich einen Professor damals hatte, der mich gern hatte und wir dann ganz, also er hat dann so ein Privatissimum auch bei sich zu Hause gehabt und dann haben wir, ich habe alle Oberseminare dann bei ihm besucht, obwohl ich erst Anfänger war und dann waren wir bei ihm zu
Toll.
Hause und haben dann Heidegger und Schelling und so gelesen mit ein paar Doktoranden von ihm und das war einfach richtig schön. Und der hatte eben, das war einer der letzten, und jetzt wird es ein bisschen speziell, aber da kann ich auch nichts dafür. Das war einer der letzten Barthianer in Deutschland, also einer der letzten Professoren, die in ihrer ganzen Theologie geprägt waren von einem der ganz großen Theologen des 20. Jahrhunderts, nämlich dem Schweizer Karl Barth. Da können wir später mal dazu kommen. Und der Karl Barth hat dummerweise irre viel geschrieben. Also wirklich irre viel. Also wird immer so mit Thomas von Aquin verglichen, obwohl es nicht vergleichbar ist mit Thomas von Aquin. Aber ein Papst hat über Karl Barth mal gesagt, es sei ein Kirchenlehrer.
Wer war das? Papst Benedikt?
Nein, 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 nein.
Nein.
Das finde ich raus. Pius der.
Der Zwölfte
Das
wahrscheinlich.
könnte sein, der 12. Ja.
Ja, weil vorher die anderen Piusse sind gestorben, bevor der Bart einen Namen hatte.
Dann muss es Pius der
Also Pius
Zwölfte
der
gewesen
Zwölfte
sein.
war der letzte große Pius.
Dann muss es
Und
Pius
der
der
war
Zwölfte.
der Nuntius in Deutschland, deswegen hat er auch gut Deutsch
Dann, das wird die
gelesen.
Verbindung sein. Das ist jetzt
Ja.
blöd, weil ich echt über Barth viel gearbeitet habe, dass ich jetzt nicht genau sagen konnte, welcher Papst es war. Aber Pius der Zwölfte hat ihn als Kirchenlehrer des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Und
Interessant.
genau, da habe ich wahnsinnig viel gelesen und hatte eine große Begeisterung dafür. Und wir hatten in Jena einen Privatdozenten, Matthias Gockel, mit dem ich jetzt auch vor kurzem noch ein Buch veröffentlicht habe. Und der guckte mich dann so an. Es waren dann so 2,5 Jahre waren dann in Jena rum. Und das klingt jetzt total arrogant, aber so ist es gar nicht gemeint. Aber irgendwann hat man dann wirklich alle Seminare besucht und irgendwann hat man auch, also wenn man da in diesen kleinen Studentenstädten, wenn man dann wirklich jeden am Tag 6-mal trifft, so ist es irgendwann dann auch okay. Und da war so die Frage, ja, wo könnte man denn hingehen? Und damals war Zürich für Bartiana ein guter Ort. Aber das, da war Dahlfert noch, der jetzt auch in Amerika ist. Und das, und dann sagte eben der Privatdozent damals in Jena, also du könntest mal probieren. Princeton hat ein Center for Bard Studies. Wenn die Princetoner, die haben 2 Austauschprogramme, nämlich mit Tübingen und mit Heidelberg. Sollte dieses Austauschprogramm von Tübingen oder von Heidelberg nicht in Anspruch genommen werden in diesem Jahr, dann nehmen die vielleicht auch mal jemanden, der nicht, also sozusagen, der zwar aus Deutschland kommt, aber nicht aus, in diesen Programmen mitmacht.
Ja, ja.
Und da habe ich mich eben dann auf gut Glück beworben und hatte dann das Glück, dass ich das bekommen hatte. Und ich habe das Geschenk gehabt, dass ich Stipendiat war und meine Stiftung mir das absolute Maximum für diesen Auslandsaufenthalt gezahlt hatte, was immer erst noch die Hälfte war von dem, was eine amerikanische Uni ja verlangt. Und dann hatte ich das Glück, dass diese amerikanische Uni die andere Hälfte Stipendienprogramm eben von Princeton mir die andere Hälfte bezahlt hatte.
Und ja, dann weil das wissen Deutsche vielleicht nicht. Amerikanische Unis sind absolut unbezahlbar.
Und das,
Leute verschulden sich alle, um dahin zu gehen.
Ja, und für was für Abschlüsse, muss man ja noch dazu sagen. Und dann, dann habe ich wirklich ein Jahr lang in der Bibliothek gesessen. Und eine Parallele noch zu Ihnen, das war der Moment, wo ich mit Rauchen aufgehört hatte. Ich hab am Flughafen in Frankfurt die letzte Zigarette geraucht und habe dann unglaublich viel, ich war unglaublich viel joggen, weil ich die Auswüchse dann schon gemerkt hatte. Und ich glaube, ich war einer der wenigen, der durch einen Hinzug nach Amerika dünner geworden ist als
das ist selten.
Das ist, genau. Und da, eine wahnsinnig tolle Zeit. Ein unglaubliches Glück. Und einer meiner engen Jugendfreunde, ich war auf dem altehrwürdigen Kreuzgymnasium in Dresden und er war auf dem St. Benno-Gymnasium in Dresden und war dann Jesuit geworden. Und der machte gerade sein Baccalaureat an der Münchner Hochschule für Philosophie. Und wir haben immer mal geskypt und er sagte, komm hierher. Das ist wirklich, dieses Philosophiestudium ist richtig gut. Mach das. Und dann waren in München noch eine Reihe von richtig guten Professoren.
In der Kaulbachstraße.
Ich habe dann an der sowohl bei den Katholiken als auch bei den evangelischen Theologie studiert. Da war damals noch Levin, Gunther Wenz, Graf, also da waren auch bei den Katholiken ein ganz toller Neutestamentler. Da waren so viele da, die Backhaus.
Backhaus, der ist großartig. Ist der Beste in Deutschland.
Was einfach richtig klasse war. Und dann sagte er auch noch, bei den Jesuiten Philosophie zu studieren, das musst du unbedingt machen. Und dann bin ich eben nach München und habe eben bei den Jesuiten Philosophie studiert und dann noch so einen Leadership-Abschluss gemacht und habe gleichzeitig bei den Katholiken und bei den evangelischen Theologie studiert. Auch das ganz...
Haben Sie da den Jörg Splett noch erlebt?
Nee. Also den gab es noch, aber der Tag hatte ja nur 24 Stunden.
Ja, ja.
Mein
Bruder ist ein Splett-Schüler und der hat auch eine Zeit lang in der Kaulbachstraße unterrichtet. Naja, Franziskus Heeremann heißt der.
Ja, ja. Also das war dann wieder ganz intensiv. Am Ende dieser Zeit habe ich meine Frau dann kennengelernt, weil die eine Langschläferin ist. Und immer wenn sie in der Examenszeit bei den Medizinern in die Bibliothek ist, war die halt schon voll. Und deswegen ist sie irgendwann, weil sie auch ganz nah am Geschwister-Scholl-Platz wohnte, zu den Theologen in die Bibliothek gegangen. Und da saß ich eben mit einem ganz engen Freund, den Sie, glaube ich, auch kennen, immer hintereinander, Martin Brons.
Dem Namen nach.
Der hat mit Ihnen in Rom kurz mal studiert. Wir saßen immer hintereinander. Und irgendwann gegen so 10 Uhr kam dann immer eine junge Frau an den Regalen entlang und setzte sich dann hinter uns. Es war ja alles frei. Es waren ja auch damals schon sehr geringe Studierendenzahlen.
Ja, ja.
Und und irgendwann saßen wir wochenlang, monatelang immer auf denselben 3 Plätzen immer hintereinander. Aha. Und dann haben wir uns irgendwann angefreundet und sind ein Paar geworden. Und dann hat sie angefangen, am Schliersee zu arbeiten. Und ich habe dann noch für ein Jahr in Göttingen eine Dissertation angefangen. Und meine Frau ist 5 Jahre älter als ich. Und hat dann irgendwann so gesagt, ich ziehe gerne mit dir nach Sachsen, wenn
Wow.
wir vorher heiraten.
Ja.
Und du kannst jetzt nicht 3, 4 Jahre eine Doktorarbeit schreiben. Also,
Ja.
entweder irgendwann fangen wir dieses Leben dort ordentlich an, aber nicht erst, wenn ich gefühlt 38 bin. So. Und das war auch gut. Und dann hat sie eben, weil wir das so miteinander entschieden haben, dann gibt es wie ein Referendariat bei den Juristen, das sogenannte Vikariat, nach dem ersten Examen. Und das geht bei uns in Sachsen 2,5 Jahre. Und während dieses Vikariats habe ich immer nachts dann meine Doktorarbeit geschrieben und bin
Boah.
zu den Kolloquien nach Göttingen gefahren. Und habe dann am Ende von meinem Vikariat, oder nee, in der Mitte eigentlich, die Doktor, also die Dissertation dann verteidigt und habe sie dann veröffentlicht. Und dann bin ich eben in Göttingen promoviert worden und bin eben dann als promovierte Theologe dann ins zweite Examen und dann ordiniert worden. Und das war alles sehr, sehr intensiv. Aber es war eine große Lebensschule, weil also in dieser ganzen Studienzeit, aber eben auch in dieser Vikariatszeit, da hatte ich und dann wir als Paar wirklich gelernt, mit viel Anforderungen und einem, wie man heutzutage sagen würde, großen Workload,
Wahnsinn.
zu leben und zu arbeiten. Und das kommt uns jetzt zugute, wo wir ja in der sächsischen Provinz eine Dorfgemeinde haben. Und das sage ich wirklich wir, weil meine Frau trotz einer intensiven Arbeit dieses Leben ganz auf ihre Art und Weise nicht nur mitlebt, sondern tatsächlich so aktiv mitgestaltet und es nirgendwo.
Ja, und das ist jetzt
Ja,
meine Frage,
ja.
ist ihre Frau denn irgendwie von zu Hause auch auf dieses Leben vorbereitet worden? Also war
Nein, meine
die
Frau.
schon genauso gläubig, als sie
Nein.
sie kennengelernt
Achso,
haben?
ja, also meine Frau ist katholisch.
Ha, habe ich mir doch gedacht,
Ja,
aus dem Oberallgäu.
meine Frau ist katholisch und ist natürlich überhaupt nicht auf dieses Leben vorbereitet worden.
Ja,
Die
witzig.
kannte, also na, war natürlich Messdienerin und so weiter und kannte natürlich nur katholische Pfarrer, die, wenn überhaupt Haushälterinnen hatten, aber wo es gar nicht um einen Familienhaushalt ging. Und das hat sie tatsächlich mit mir erst kennengelernt. Und tatsächlich auch, und das braucht seine Zeit, natürlich mit meiner Schwiegermutter als zu diesem großen Urbild von Pfarrfrau. Und da habe ich das Glück, dass ich eine sehr selbstbewusste und klar auftretende Ehefrau habe, die ohne in Konflikte gehen zu müssen, sehr klar sagen und regeln kann, was sozusagen sie von ihrer Schwiegermutter übernimmt und was sie nicht übernimmt, und was eben jetzt unser Pfarrhaushalt ist und was unser Zeugnis als Pfarrfamilie ist, und wo das eben ganz eindeutig anders ist, als das, was ich als Kind erlebt habe. Und das ist natürlich die gesündeste Version überhaupt, weil wir uns nicht abarbeiten an einem Idealbild, was wir nicht erfüllen können, sondern uns jeden Tag neu auf die Suche nach dem begeben, was unser Leben als Pfarrfamilie sein kann. Und
Ja.
das ist höchst anspruchsvoll und ich glaube, da kommen wir in den nächsten Monaten immer wieder auf diese Fragen von katholisch und evangelisch und was die Charismen und was auch vielleicht nicht die Charismen sind. Aber das. Ja, ich bin dankbar also nicht nur für diese Frau, sondern tatsächlich für diese Berufung und für diese Menschen hier. Und wir sind jetzt im 4. Jahr einer Pfarrfamilie hier und erleben das als ein großes Gottesgeschenk. Und wie das aussieht, darüber erzähle ich in den nächsten Folgen, in
Toll.
den nächsten Monaten. Aber so sind wir hierher gekommen. Und sozusagen,
Danke, ja.
wie wir hergekommen sind. Das sind am Ende zwei Briefumschläge aus dem Landeskirchenamt. Also in die ersten beiden Stellen schickt einen der Bischof zusammen mit der Kirchenleitung.
Ah ja.
Ja, und da wird einfach, also es ist jetzt nicht wie, das ist jetzt nicht wie auf einem Jobmarkt, sondern
Ja.
man sagt, ich bin jetzt, also ich habe mein Examen und ich kann, ich bin jetzt da, ich bin bereit. Und dann wird sich im, sozusagen im beraten und dann wird natürlich immer dorthin geschickt, wo man hinpasst, aber natürlich, wo auch die Not groß ist. Und in der ostdeutschen Provinz gibt es immer zu wenig Pfarrer. Und deswegen ist das klar, dass also das ist so eine wahnsinnig wohltuende und schöne Sache. Es ist wirklich völlig egal, ob man jetzt 17 Semester gebraucht hat, um irgendwie dieses Examen zu bestehen oder ob man jetzt 5 Studiengänge mit 6 Kindern in 3 Jahren gemacht hat und 3 Doktortitel mitbringt. Wir alle kommen auf das sächsische Land, in eine sächsische Landgemeinde und beginnen dort unseren Dienst. Und das ist natürlich toll. Für die Formung von uns und für die Entdeckungen, die wir machen, so entscheidend, dass ich hoffe, dass das für immer so bleibt und dass wir nicht irgendwann denken, weil jemand einen Doktortitel hat, muss er irgendwie in eine große Innenstadtkirche gleich von Anfang an, sondern nein, er macht genauso die Aussegnungen auf den Bauernhöfen und die Feuerwehrfeste und die Gottesdienste, wo vielleicht am Anfang auch erst 7 Leute drin sind. Und das, das ist wichtig, dass das jeder mitmacht und das ist, also, ne, wir hätten uns ja diesen Ort Groß Schirmau auch niemals auf der Karte ausgesucht.
Also sind jetzt in Groß Schirmau.
Der Ort heißt Groß Schirmau, das ist genau in der Mitte von Sachsen, das ist vielleicht ein bisschen noch Erzgebirge, aber es ist, ja, es ist die atheistische Gesellschaft mitten in Sachsen, im Osten von Ostdeutschland und es ist wunderschön.
Ja, also das kann ich bestätigen. Ich weiß nicht, ob ich das vermutlich erwähnt das letzte Mal, dass ich ja im Jurastudium nach dem, also zu der Zeit, wo alle anderen ins Ausland gegangen sind, habe ich mich entschieden, ein Jahr in Dresden zu studieren und war 93, 94 für ein Jahr in Dresden und das war echt die schönste Zeit meines ganzen Jurastudiums.
Wirklich?
Und da habe ich mein Herz in Sachsen gelassen.
Ja, fantastisch. Ja, schön. Ja. Und mit dieser letzten Parallele lassen wir es vielleicht bewenden, oder?
Ja, ja.
Danke, dass
das ich... Das nächste Mal dann wieder aus dem Silicon Valley.
Ja, genau. Danke, dass ich so erzählen konnte.
Danke Ihnen für das Zeugnis. Ich fand ich jetzt extrem spannend und genauso eben erleuchtend, wie Gott führt, wenn man sich auf ihn einlässt.
Sie verbringen jetzt den Jahreswechsel noch in der alten Heimat.
So ist es.
Und dann fliegen Sie ins Silicon Valley zurück.
Dann fliege ich am 10. zurück und am 13. geht das bei uns, die amerikanischen Semester funktionieren anders. Die gehen von August bis Weihnachten und dann von Januar bis Mitte Mai.
Ja, dann hören wir uns danach wieder. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Jahreswechsel. Ihr alle hört das erst, wenn der Januar zu Ende geht.
Aber dann können wir trotzdem unseren Zuhörern noch ein gesegnetes und frohes neues Jahr wünschen.
So machen wir das. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch und Ihnen allen alles Gute und Gottes Segen. Und das war's, denke ich, zunächst mit der Vorstellung von uns. Und mit den nächsten Folgen beginnt, denke ich, der eigentliche Rhythmus, den wir uns vorgenommen haben. Wie der aussieht, das erfahrt ihr, das erfahren Sie dann bald. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Ade.